Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
Hallo, ich bin Uli Harras und spreche bzw. führe auch Interviews für den Simplify Podcast.
Werner Tiki Küstenmacher ist bei mir wieder. Danke. Heute mal ein bisschen schneller, haben wir nicht so lange gewartet. Wir haben den zweiten Teil jetzt sozusagen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was über Werner Tiki Küstenmacher erfahren. Letzte Woche hatten wir das mit der Schule und ja, und jetzt geht es mit dem Studium weiter. Theologie, das ist jetzt nicht so verbreitet, sagen wir mal so. Woher kamen die Impulse? Häufig ja in der Familie, aber auch drumherum. Das hängt auch mit Glauben zusammen, mit Glaubenserfahrungen, denke ich. Wie hat sich Werner Tiki Küstenmacher entschieden, ich will jetzt Theologie studieren?
Also ich habe keinen Vater, der Pfarrer war, nicht mal einen Großvater, Urgroßvater. Es gibt bei uns keinerlei genetische Hintergründe in Sachen Kirche.
Das ist ja sonst ein Klassiker.
Sonst ist häufig, der Klassiker, ne? Genau. Ja, ne? Und bei mir war es so, dass ich als Jugendlicher sehr engagiert war in der Jugendarbeit. Ja. Und zwar kam das durch meinen großen Bruder. Der war im CVJM, christlicher Verein junger Menschen, damals noch junger Männer. Mhm. Und der hat gesagt, Tiki, du musst in CV. Und dann hat er gesagt, da wird gerade eine neue Jugendgruppe eröffnet und da gehst du rein. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe dann zwei Klassenkameraden noch mitgeworben. Mhm. Und dann waren wir da in dieser evangelikalen, bibeltreuen Jugendarbeit. Mhm. Und als ich dann 14 war, dann kam die Sache mit der Konfirmation. Ja. Und dann habe ich auch kennengelernt die, sag mal, normale Kirche, also die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, in Gethsemane, in München-Sendling. Ja. Und da passierte gerade Folgendes in der Gemeinde. Da gab es einen Vikar, also so ein Anfangspfarrer, also in den ersten Lehrjahren, und eine sehr engagierte Jugendarbeit. Und die haben eine selbstverwaltete Jugendarbeit aufgezogen.
Oh ja.
Also total links.
Ja.
Emanzipatorische Jugendarbeit.
Ich wollte gerade sagen, das war damals auch diese Zeit der Jugendzentren.
Absolut, ja, ja.
Teestube.
Genau, also 67, 68, 90.
Da müssen wir jetzt mal ein bisschen drüber diskutieren, bevor wir das hier entscheiden. Oder
ja, noch nicht so, aber es war durchaus kämpferisch.
Ja,
und der eine hatte eine Mao-Bibel und so. Also es war wirklich schon verrückt.
Mehr so am Gitterrütteln.
Ja, so ein bisschen. Und das war für mich eine ganz irre Erfahrung, weil ich habe auf der einen Seite diese ganz bibeltreue CVM-Arbeit und auf der anderen Seite diese ganz linke evangelische Jugend München.
Ja.
Und es waren alles Christen. Und ich habe gesagt, hey, was ist das denn? Also was ist denn jetzt richtig? Und einer hat, also die CVM haben mich angestänkert, was, du gehst da in diese linke Jugendarbeit? Ja. Und in der linken Jugendarbeit haben sie gesagt, was, du bist in CVM? Also wie geht denn das zusammen? Ja. Und das war, glaube ich, für mich dieser Impuls, hey, das will ich doch mal genauer wissen, ja, wie das läuft. Also man sollte das studieren. Und ich habe dann auch mit einem Freund zusammen, dem Markus Weidemann, der war auch in beiden diesen Jugendgruppen. Und dann haben wir in dem Abiturjahr haben wir gehört, da gibt es so eine Einladung von der evangelischen Kirche. Da kann man sich informieren, wie der Pfarrerberuf ist. Und da sind wir hin zu so einem Wochenende. Mhm. Jetzt rückblickend wissen wir, das war natürlich die Top-Werbeveranstaltung. Ja, also die haben die Braut geschmückt. Ja. Die haben sich so super verkauft.
Ja.
Also, Kirche ist aber auch, ich bin nach wie vor begeistert, also Kirche ist was Tolles. Ich finde, sie müsste sich doch noch mehr öffnen und mehr entwickeln und so. Also es gibt so ein paar ganz blöde Retro-Tendenzen, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche. Aber so kam ich eigentlich zum Theologiestudium. Und ich habe dann angefangen an der kirchlichen Hochschule in Neuendettelsau, bei Ansbach, also im Mittelfränkischen in Bayern. Und da habe ich was Tolles erlebt, nämlich, ja, heute wird man dazu sagen Campus.
Ja.
Also man hat gelebt, gewohnt und studiert eigentlich auf demselben Gelände.
Das ist ja durchaus auch das amerikanische Modell.
Genau.
Ja? Also das ist, hat ja Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt mal spontan sagen, eigentlich für eine gewisse Zeit eigentlich nur Vorteile.
Ich habe es total geliebt.
Ja.
Also man wurde richtig reingetunkt. Mhm. Also man war 24 Stunden war man Theologe, Pfarrerslehrling. Man hat sich darauf vorbereitet. Beim Essen hat man da diskutiert, nachts hat man diskutiert. Ja. Es gab so Abendgottesdienste, so selbstgestaltete. Also wir haben alles ausprobiert. Auch praktisch, ja, Gotteserfahrung. Ja. Was kannst du nicht nur durch Lesen und Studieren, sondern auch selber erfahren?
Ja.
Ich bin dann zum Beispiel mal nach Taizé gefahren.
Oh ja.
Das war ja eine große Geschichte. Also nannte sich das Konzil der Jugend.
Ist ja heute.
Gibt es immer noch.
Ja, und vor einigen Jahren auch so eine Art Comeback in der Öffentlichkeit.
Stimmt,
fand
ja,
ich. Also
ja, ja.
Aktueller denn je.
Genau. Ist, gegründet von einem evangelischen Roger Schütz, der aber sehr in Anführungszeichen katholisch war, also von seiner Ausprägung. Also es war sehr liturgisch, Gottesdienste da, von denen ich kein Wort verstanden habe, weil ich kein Französisch kann. Mhm. Aber diese Atmosphäre, dieser Spirit da, also das hat mich sehr geprägt. Das war für mich ganz wichtig. Ja. Ich bin da ein paar Mal hin, auch einmal in so einer, ja, in so einer Krise, wo ich gedacht habe, sollst du jetzt weitermachen mit diesem Pfarrers, mit dieser Ausbildung. Und da war das für mich ganz entscheidend, dass ich da auch so in der Stille ja, Erlebnisse hatte. Mhm. Also das ist schon ein ganz besonderer Ort. Das ist übrigens auch, jetzt mache ich mal den Dreh, das ist tatsächlich auch ein Simplified-Tipp. Mhm. Ja? Also wenn du ein Problem hast, geh an einen anderen Ort.
Ja.
Also das habe ich immer wieder gemerkt. Also wenn man nicht weiterkommt, soll man aus dem Zimmer gehen unter freien Himmel. Oder wenn man eine Krise hat in seiner Arbeitsstelle zum Beispiel, sich mal woanders umtun, mal was anderes sehen.
Ja.
Nicht nur Urlaub, sondern auch mal vielleicht eine andere Firma sehen von innen. Wie geht es dazu? Also das Es gibt keine geografische Lösung. Also man kann nicht die persönlichen Probleme dadurch lösen, dass man also das Land verlässt. Das ist auch wichtig zu wissen. Aber um weiterzukommen, persönlich sich weiterzuentwickeln, ist es wirklich ganz toll, wenn man mal buchstäblich auch den Raum verlässt.
Ich merke das an kleinen Kindern, wenn man sie beobachtet, also jetzt familiär, wenn die, also die machen Schübe, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebung herauskommen, also zum Beispiel nach Urlaub, vor Urlaub, so habe ich das immer festgestellt, wo man sagt, wow, auf einmal geht dieses, auf einmal geht jenes und offensichtlich habe ich gedacht, okay, wenn du aus der gewohnten Umgebung rausgehst, musst du auch neu verdrahten. Das heißt, du kannst nicht so wie Autofahren alles automatisch, du kennst alles, weißt, wo alles ist und wie es sich anfühlt, sondern du musst es wirklich neu erfassen und sortierst dich auch deswegen ein wenig neu. Liege ich da so einigermaßen richtig?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Schüleraustausch und diese ganzen Sachen. Habe ich leider nicht gemacht. Also rückblickend war das schade. Aber das wurde damals noch nicht so gefeatured wie heute. Und ich finde auch, sowas sollte man eigentlich auch als Erwachsener machen. Also diese Sabbatjahre, was so Menschen machen, ist eine tolle Geschichte. Dass man mal eine völlig andere Umgebung erlebt und ganz bewusst sagt, ich will das einfach mal spüren. Ich will dort sein. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nichts gegen Reisen. Also wir haben ja jetzt so diese Flugscham und dass man sagt, man muss sich also ein furchtbar schlechtes Gewissen machen, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, finde ich nicht. Also das ist für die persönliche seelische Weiterentwicklung ist es wichtig, dass man was anderes sieht. Und es ist auch für den Weltfrieden gut, dass wir also die anderen Leute auch sehen.
Ich muss Höchstchen Stöckchen. Wir wollen ja ein bisschen was über Tiki Küssenmacher erfahren. Wir sind jetzt gerade mal beim Studium. Jetzt springe ich mal rein in die Gemeinde. Jetzt springe ich mal rein in diesen ja herausfordernden Beruf des Pfarrers. Auch da wieder der Klassiker. Was war das, was am herausforderndsten war? Was war das, was aber auch am motivierendsten war? Ich glaube, das ist auch so eine Licht und Schatten. Klar, wünscht man sich, dass das Licht deutlich überwiegt.
Also ich hatte im Studium ganz tolle Lehrer und ganz tolle Erlebnisse. Zum Beispiel Shalom Ben-Jurin, ein Jude, der in München, also auch ein jüdischer Theologe, der in München aufgewachsen ist, der hat so ein goldiges Bayerisch drauf gehabt mit so, ja, mit so ein bisschen Jerusalem-Slang, weil er in Jerusalem gewohnt hat.
Ja.
Und der hatte diesen ganz anderen Blick auf Jesus eben aus jüdischer Sicht.
Ja.
Also das hat mich total fasziniert. Ja, er war auch eine ganz wunderbare Figur.
Ja.
Und dann ist mir klar geworden, dass unsere christliche Religion wirklich auf diesen breiten Schultern des Judentums steht.
Ja.
Also ohne das sind wir nicht denkbar. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bruder, kleiner Bruder, großer Bruder, weiß nicht, alter Bruder, kleiner Bruder. Aber oder Eberhard Jüngel in Tübingen, ein Theologe, der immer dafür geworben hat, zu denken.
Mhm.
Also seid nicht denkfaul, sondern geht an die Grenzen.
Mhm.
Wenn euch irgendwas im Glauben komisch vorkommt, dann bleibt dran.
Mhm.
Sagt nicht, das muss ich aber glauben, ich muss hier meinen Verstand abschalten. Nein, du darfst weiter denken. Also deswegen bin ich auch wirklich ein großer Verfechter, dass sich Glaube weiterentwickelt und dass sich Glaube weiterentwickeln muss.
Mhm.
Und das habe ich dann auch gemerkt im CVJM. Ich habe jetzt immer noch Kontakt mit Leuten da aus dem CVJM und die sind in einigen Punkten sind die wirklich sehr, sehr retro, würde ich mal sagen.
Mhm.
Also dass jedes Wort in der Bibel wahr ist und stimmt und so. Das ist was ganz, finde ich, eine ganz schreckliche Engführung. Die Bibel ist ein von Menschen geschriebenes Buch.
Mhm.
Und das macht es so menschlich und so schön. Also wenn das jetzt wirklich irgendwie von Gott selber diktiert worden wäre und vom Himmel gefallen, ich weiß nicht, ob es uns dann so bewegen würde, wie wenn wir, wie das, dass es aufgeschriebene Erfahrungen sind von Menschen, die Erfahrungen gemacht haben mit dem Glauben. Also das ist etwas, was ich in meinem Studium gelernt habe, was mir eingeimpft wurde. Und ich habe das später mal geschrieben in einem Buch. Wir müssen eigentlich an der Bibel selber weiterschreiben. Wir müssen unsere eigenen Bibeln schreiben. Also unsere eigenen Erfahrungen machen mit Gott, mit anderen Menschen. Und
naja, es ist auch, denke ich mal, ein Punkt, ich merke ja, da reibt er sich auf einmal auch der Tiki.
Mhm.
Das ist, finde ich, gut, dass es bewegt, dass es anspornt zu einer Haltung. Jetzt würde ich es mal so als Beobachter sagen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man nicht sagt, oh, ist egal, sondern dass es sicherlich Inhalte gibt, an denen sich viele Menschen bis heute reiben, stoßen, wo auch drüber gestritten wird. Aber am Ende des Tages sind ja Herzenswahrheiten oder Glaubensinhalte bewegen ja auch das Herz. Ja gut, da wird es wahrscheinlich auch immer den Punkt geben, wo man die Freiheit haben muss, du, ich lasse dir deinen, du lässt mir meine Haltung. Und trotzdem reibt man sich dran. Ist menschlich. Ist menschlich. Und ist das dann auch im Beruflichen dann bei Ihnen häufiger so der Fall gewesen, wo Sie gesagt haben, ach.
Also
jetzt in der Gemeindearbeit meine ich
ja,
jetzt
genau.
auch so.
Also meine Erfahrung in der Gemeinde war dann, dass ich da doch sehr mit Erwartungen von anderen konfrontiert werde und die erfüllen wollte. Und ich bin dann wirklich, kann man schon sagen, ich bin dann da mal abgehauen, habe mal den Raum gewechselt und habe nach meinen 2 Jahren Vikarszeit, wo man also in der Gemeinde arbeitet und das alles kennenlernt, habe ich so eine Zusatzausbildung gemacht in der evangelischen Kirche in Sachen Medien.
Mhm.
Das sogenannte Medienjahr, da war ich dann beim Münchner Merkur, bei der Zeitung, beim Bayerischen Rundfunk, beim Hörfunk, beim Radio, beim Bayerischen Fernsehen und habe halt mal so das mitbekommen und habe gemerkt, wow, das ist doch eine sehr flirrende Welt, sehr interessant.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, das muss auch jemand machen. Also
klar,
wie Kirche wahrgenommen wird, hängt halt auch sehr davon ab, wie sie in den Medien dargestellt wird. Absolut. Und ich kam dann auch in eine sehr spannende Phase. 1980 habe ich dieses Medienjahr gemacht und danach begann in Deutschland der Privatrundfunk, mhm, und überhaupt die Medienlandschaft begann sich sehr zu ändern und es kamen technische Innovationen. Mhm. 1981 kam der IBM PC, also der erste Personal Computer, der noch furchtbar teuer war. 1984 kam dann schon der Apple Macintosh, also ein benutzerfreundlicherer Computer. In dieser Zeit gab es auch den Bildschirmtext von der damals noch Deutschen Bundespost, dann Telekom, also praktisch der Versuch, das Internet staatlicherweise zu erfinden. Das ging ziemlich schief, weil das Internet hat sich dann, ja, das hat sich eigentlich so subversiv entwickelt, kam ja so eher aus dem Militär und aus der Forschung und dann erst so Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, wurde es dann für jedermann zugänglich.
Ja, und dann ging es ja immer rasanter. Also diese technischen, medialen Geschichten, wenn wir sie bis heute verfolgen, was da in 20 Jahren passiert ist, ist zum Teil 100 Jahre davor nicht so passiert, ja, in der Dynamik.
Unglaublich.
Nehmen wir das Beispiel Handy, ne? Also Taschencomputer müsste man das ja eigentlich nennen. Das ist ja eine multimediale Wahnsinnsmaschine, wenn man das jetzt mit 1995 vergleicht, was man heute mit dem Handy machen kann. So, also da ging Werner Tiki Küstenmacher das, wie soll man sagen, das auch das Herz auf? Oder ja, das hat er da, absolut. Das, die Medienwelt, das ist mein Ding.
Absolut. Nee, ja. Also das hat mich auch schon immer begeistert. Fernsehen hat mich schon immer begeistert. Und ich weiß noch, ich hatte dann so mit Jugendlichen zusammen, hatten wir eine Videogruppe da im Münchner Norden. Das war so ein riesen Dings, was wir da mitgeschleppt haben. So ein tragbarer Videorekorder mit einer riesigen Kamera, furchtbar teuer und mit Bändern und schreckliche Arbeit, das zu schneiden. Und war alles irrsinnig teuer. Und dass ich das während meiner Lebenszeit noch erlebe, dass wir jetzt so ein Dings haben, was kleines als eine Tafel Schokolade, und mit denen können wir Videos drehen, Tonaufnahmen machen, Radiosendungen, man könnte sie sogar bearbeiten, man kann sie in die ganze Welt senden. Der Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass ich das noch erlebe.
Ja. Ja, und dann gab es dann also aber auch die Entwicklung hin zu bis heute eben zu diesen ganz vielseitigen Werner Tiki Küstenmacher. Geben Sie mir mal so einen kleinen Überblick, wieso die Gewichtung ist im Moment bei dem Multitalent. weil ja, das verändert sich ja auch.
Ja, genau.
Eine familiäre Entwicklung gab es, das kann man ja auch mal ganz kurz erwähnen. Also,
genau, also während dieses Medienjahrs, da, also ich habe geheiratet, dann kam das Medienjahr und am Ende des Medienjahrs kam ich dann eben in diese Presseabteilung der Bayerischen Landeskirche, Evangelischer Presseverband, die haben aufgebaut eine Fernsehproduktion und sowas, da war ich dabei und da ist dann unser erstes Kind gekommen und das zweite 3 Jahre später. Also das war natürlich eine Zeit, also auf allen Gebieten habe ich was Neues erfahren.
Ja. Und da war der Limbi gut beschäftigt.
Absolut, ja. Ich habe ihn noch nicht gekannt, also ich wusste nicht, wie er heißt. Aber
unsere regelmäßigen Zuhörer wissen ja mittlerweile. Die kennen ja unser Haustier. Ja, und wer es nicht kennt, der sollte mal die anderen Folgen hören. Ja. Also ich glaube, das ist auch bis heute ein Kennzeichen von Ihnen, dass Sie sagen, Sie lieben die Vielseitigkeit. Wir können ja auch hier vom Höchsten zum Stöckchen. Wir könnten ja auch jetzt 2 Stunden nonstop weitermachen. Aber diese Vielseitigkeit, das ist schon eine Sache, die sie sehr schätzen und wahrscheinlich auch, die dann wiederum alle Bereiche in Ihnen, ob es der Zeichner ist, ob es der Impulsgeber ist, ob es der Herausgeber ist, das befruchtet sich ja auch gegenseitig.
Ich glaube aber auch, dass Vereinfachung ein Lebensthema ist von mir.
Das ist es.
Also ich habe immer gesehen, boah, da kommt wieder was Neues und die Menschen kommen damit gar nicht zurecht. Du musst ihnen jetzt irgendwie helfen, das zu vereinfachen.
Ja.
Und eine dieser Entwicklungen war zum Beispiel der Computer. Also das erste der Massencomputer war ja dieser IBM-PC und diese Nachbauten mit dem Betriebssystem MS-DOS. Das hat ja wirklich noch lange gedauert. Also 81 gab es den zu kaufen für sehr viel Geld. Ja. Und eigentlich erst 87, 88 hatten es dann viele Leute im Büro.
Ja.
Und viele Leute haben mit MS-DOS gekämpft. Und dann habe ich für diese Befehle, Copy, Sternpunkt, Stern, das ganze Zeugs, habe ich mir so ein Poster gemalt. Und habe das illustriert mit so Männchen. Und zwar
die Urmutter der Motivationsposter sozusagen.
Ja, ne, es ist eigentlich.
Nein, die sind ja bekannt, ne? Ja, ihre Poster sind ja bekannt.
Genau, die Motivationsposter, aber das sind ja so große Bilder.
Ja. Ich wollte es nur.
Dieses erste Poster mit MS-DOS-Befehlen, das war eigentlich so ein fusseliges Poster, also mit lauter so kleinen Bildchen.
Ja, ja.
Und das hat dann auch, Gott sei Dank, einer gesehen, als er da zu mir ins Büro kam und hat gesagt, Mensch, daraus könnte man was machen.
Ja.
Und daraus wurde ein Buch, das hieß MS-DOS, mühelos.
Hm.
Und die Figur hieß MS-Dose. War so ein dosenförmiges Männchen und eine Datei war so ein kugelförmiges Männchen und eine,
sehr schön.
Wie nennt man das, also ein Ordner,
ja.
Also wo man die Dateien reintut, war so eine Kiste
ja.
Und diese Dateimännchen konnte man eben kopieren, auf so einen Kopierer legen und man konnte sie killen, also löschen und so weiter. Und das war ein super Erfolg. Dieses Buch MS-DOS mühelos hat über 100.000 Auflage gebracht und das war dann nach 10 Jahren Arbeit in der evangelischen Kirche für mich der Impuls, Mensch, vielleicht könntest du dich selbstständig machen.
Ja.
Aber bevor ich eigentlich zu dem Gedanken kam, hat meine Frau gesagt, nix da, du wirst jetzt Hausmann. Also weil sie hat freiberuflich gearbeitet als Verlagslektorin und hat gesagt, ich will jetzt mal fulltime arbeiten. Und du bleibst daheim mit unseren damals 2 Kindern.
Ja.
Und ich habe gesagt, du, das ist aber gegen die Naturgesetze, der Mann verdient das Geld. Ja. Aber sie blieb Gott sei Dank also da standhaft. Ja. Und dann war ich immer ein paar Jahre zu Hause.
Ja.
Und ich denke, dass das die Geburtsstunde war von Simplifier Life, weil ich dann gesehen habe, im Alltag, ja,
aufräumen, was das so für putzen, Themen gibt, ja.
Kinderfüttern, Zeitplanung, Ehe, Beziehungsthemen, wie bleibt man fit und so. Das sind ja lauter Themen, die ich nicht gelernt habe. Das muss ich mir irgendwoher anlesen oder irgendwo herbekommen.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, Mensch, du könntest doch von Profis lernen. Es gibt für alles Profis. Das habe ich dann gemerkt, es gibt Zeitplanprofis, es gibt Profis für Kindererziehung. Es gibt Aufräumen, Putzprofis, die gab es zum Beispiel nicht in Deutschland. Also da habe ich dann mir, weiß ich noch, ein Buch aus den USA kommen lassen, wie man richtig putzt. und
ja,
das so war dann, glaube ich, 1998, war das dann, da kam das dann alles wunderbar zusammen.
Ja, und dann haben wir ja schon mal betrachtet, wie der Beratungsbrief entstanden ist und dergleichen. Jetzt haben wir das ganze Bild. Eine wunderbare, eine viel zu lange Folge, wobei manche sagen ja auch immer, wir sind zu kurz. Wir sollten das mal länger machen. Gut, jetzt haben wir es mal gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, Haras.